Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Hier in Fazit heißt es heute nicht kleckern, sondern klotzen. Zwei große Premieren besuchen wir. Einmal Frank Castorfs Inszenierung der Medea im antiken Theater von Epidaurus und den Jedermann in Salzburg, der schon zum dritten Mal von Michael Sturminger inszeniert wird. Diesmal hat er angekündigt, keinen Stein auf dem anderen lassen zu wollen. Unser Interesse hat er. 96 Jahre, fast ein ganzes Jahrhundert. Ins New York der 20er Jahre wurde er hineingeboren. Nach 45 kam er mit der US-Armee nach Deutschland und später gehörte er dann zu den ganz großen Croonern. Sein Freund Frank Sinatra hatte einmal über Tony Bennett gesagt, er sei der beste Sänger im Business. Er sei der Sänger, der übermittelt, worauf der Komponist hinaus will und wahrscheinlich etwas mehr. Charlotte Voss über Tony Bennetts Leben und Karriere.
Fly me to the moon. Tony Bennett, der Mann mit der samtigen Stimme, ein Ausnahmetalent, ein Ausnahmemusiker und für viele ein Ausnahmemensch. In einem Alter, in dem sich viele zurücklehnen, startete er nochmal so richtig durch. Ab den 90er Jahren arbeitete er mit Popkünstlern zusammen, unter anderem mit Amy Winehouse und Lady Gaga. Mit ihren gemeinsamen Duetten katapultierten sich die Jazzlegende und die Popdiva Lady Gaga ganz nach oben. 2014 stand Cheek to Cheek auf Platz 1 der US-Albumcharts. Sein Comeback gelang Bennett, als er schon mehr als 60 Jahre Musikgeschäft ist. Angefangen hat der 1926 in New York geborene als Teenager mit Auftritten an der Schule und in italienischen Restaurants. 1945 kam er mit der US-Armee nach Deutschland und ist mit mehreren Militärorchestern aufgetreten. Nach seiner Rückkehr in die Staaten änderte er auf Anraten eines Freundes seinen Namen. Aus Anthony Dominic Benedetto wurde Tony Bennett. Seinen ersten Plattenvertrag bekam er 1950. Mit Hits wie Because of You oder Stranger in Paradise wurde er schnell zu einem der erfolgreichsten Künstler der USA. Bennett arbeitete mit allen großen Künstlern zusammen. Duke Ellington, Louis Armstrong und vor allem Frank Sinatra. Über den Bennett sagte, ohne ihn hätte er es nicht so weit gebracht.
What it did, it changed my whole career.
Er hat mein Leben verändert. In einem Artikel im Life Magazine hat er betont, dass ich der beste Sänger sei, den er je gehört habe. Damals war ich so mittelmäßig erfolgreich und hatte hin und wieder eine millionenfach verkaufte Platte. Aber für mich ging es darum, gut zu sein, nicht der berühmteste. Dann hat er mich den Besten genannt, den er je gehört hat. Und seitdem sind meine Konzerte auf der ganzen Welt ausverkauft.
Those are my big influence.
Zum Dank gründete Bennett in New York eine Schule für musikalisch begabte Jugendliche und benannte sie nach Frank Sinatra. International gelang Tony Bennett Anfang der 60er Jahre der ganz große Durchbruch und zwar mit der Ballade I Left My Heart in San Francisco. Für die Single gewann er 1963 zwei Grammys.
I left my San Francisco.
Ende der 60er versuchte er auf Anraten seiner Plattenfirma seinen Stil zu ändern, statt Jazz nun Pop zu machen. Ohne Erfolg. Gegen den Rock in den 70er Jahren kam er nicht an und verfiel in eine Krise. Er nahm Drogen und litt unter Depressionen. Nachdem er sich mit mittelmäßigen Konzerten jahrelang in Las Vegas durchgeschlagen hatte, kehrte er Ende der 80er Jahre nach New York zurück. Dank alter Freunde und seiner Familie fand er, inzwischen Vater geworden, in ein geregeltes Leben zurück und bekam auch wieder einen Plattenvertrag. Für sein Jazzalbum Perfectly Frank, eine Hommage an seinen Freund und Bewunderer Frank Sinatra, gewann er 1993 wieder mal einen Grammy. Mit How Do You Keep the Music Playing gelang ihm wenig später ein zweiter unverwechselbarer Tony Bennett-Hit.
How do you make it last?
Mit Tributen an Jazzgrößen wie Billie Holiday, Duke Ellington und Louis Armstrong räumte er weitere Grammys ab. Insgesamt bekam Bennett im Laufe seines Lebens 19 Grammys und verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger, womit er zu den populärsten und erfolgreichsten amerikanischen Musikern gehört. Vor rund 2 Jahren hatte seine Familie mitgeteilt, dass er schon seit Jahren an Alzheimer leide. Wenige Monate später gab der Sänger 2 ausverkaufte Konzerte mit Lady Gaga in New York, seine letzten großen Auftritte.
You're so deep in my heart, you're really a part. under my skin.
Zeit seines Lebens hat Bennett gemalt. Hauptsächlich Natur und den New Yorker Central Park. Die Natur ist der Chef, lautete sein Credo. Gemeinsam mit seiner dritten, rund 40 Jahre jüngeren Ehefrau Susan und dem Hund Happy lebte der Vater von 4 Kindern direkt südlich des Parks. Wann immer es ging, saß er dort auf einer der vielen Bänke. Nun ist Tony Bennett 2 Wochen vor seinem 97. Geburtstag in seiner geliebten Heimatstadt New York gestorben.
I'm going home.
Ein wirklich reiches Leben, das aber nicht immer linear verlief. Gerade hat es Charlotte Voss in ihrem Nachruf angedeutet. Zwischenzeitlich hatte Tony Bennett nicht mal mehr einen Plattenvertrag. Ab Mitte der 60er Jahre wurde es nämlich düster für ihn. Die Beatles und andere Bands verdrängten den Jazz und die Art von Entertainment, für die Tony Bennett stand. Aber entscheidend ist ja, was ein Mensch aus so einer Krise macht. Unser Jazz-Redakteur Matthias Wegner hat den Wiederaufstieg von Tony Bennett heute im Programm so beschrieben.
Ja, also er hat ja dann, mal abgesehen von einigen sehr schönen Jazz-Alben, die trotz allem in den 70er Jahren entstanden sind, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann, insbesondere die beiden Alben an der Seite des Pianisten Bill Evans. Also er war dann ab Mitte der 80er Jahre wieder so richtig am Start, ausgestattet mit einem Major-Vertrag bei Columbia, den hatte ihm sein Sohn vermittelt, und Tony Bennett konnte sich dann wieder sehr erfolgreich positionieren als charmanter Crooner, inspiriert unter anderem auch von seinem Kollegen und Freund Frank Sinatra, zu dem er ja eine sehr intensive Beziehung hatte. Er hat dann auch zu dessen Ehren Anfang der Nullerjahre ja auch noch eine Kunst- und Musikschule in New York gegründet, Frank Sinatra School of Arts, das nur nebenbei. Tony Bennett hatte dann ab den 90er Jahren wieder sehr viele extrem erfolgreiche Alben auf dem Markt, inklusive Grammy-Auszeichnungen. Und dann hat er angefangen, seine Duette zu kultivieren, unter anderem mit Leuten wie Elvis Costello oder K.D. Lang, später auch mit Amy Winehouse. Und das wurde dann auch so im Grunde zu so einer Art Markenzeichen in seinem Spätwerk. Und aus dieser Idee entstand dann letztendlich auch das Duett mit der ja immerhin 60 Jahre jüngeren Lady Gaga, dokumentiert auf 2 sehr erfolgreichen Alben. Und die beiden sind auch noch vor 2 Jahren aufgetreten in New York. Da wurde Bennetts Alzheimer-Erkrankung kurz vorher publik gemacht. Bei diesen Konzerten, da wäre ich sehr gern dabei gewesen.
Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Viele träumen von Berufen, mit denen man berühmt wird, beziehungsweise in denen man kreativ arbeiten kann. Schauspieler, Sänger, Regisseurin. Dabei sind kreative Berufe in der zweiten Reihe oft auch richtig spannend und anspruchsvoll. Und deshalb heben wir sie in dieser Woche hier in Fazit auf die ganz große Bühne. Heute sind zu mir ins Studio gekommen die Audiodeskriptorinnen Elke Krämer und Barbara Fickert. Beide arbeiten schon länger im Bereich Hörfilm, aber seit 3 Jahren auch als Duo zusammen. Filme, die sie zusammen gemacht haben, sind unter anderem Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, Wolke unterm Dach und Der Räuber Hotzenplotz.
Wieder kurbelt die Großmutter in der Kaffeemühle und kneift die Augen zusammen. Das Bild ist verschwommen. Hotzenplotz stellt sich vor sie.
Her mit dem Ding.
Bitte?
Die Mühle. Her damit.
Erlauben Sie mal, was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie überhaupt?
Sie hält sich einen Zwicker vor die Augen, eine Brille ohne Bügel. Ihre Miene wird ängstlich.
Der Räuber, Hotzenplotz.
Genau der.
Er zieht die Pistole.
Und jetzt her mit der Kaffeemühle und bitte keine Faxen, das mag ich nämlich nicht.
Ja, die bekannte Szene mit dem Hotzenplotz der Oma und der Kaffeemühle kenne ich noch aus meiner Kindheit. So klingt also das Ergebnis der Zusammenarbeit von Elke Krämer und Barbara Fickert. Und das Besondere ist, Elke Krämer kann sehen und Barbara Fickert ist mit einer hochgradigen Sehbehinderung geboren worden und inzwischen ist sie blind. Guten Abend, willkommen bei Fazit.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Ist so eine Kombination, also dass eine sehen kann und die andere nicht, bei dieser Arbeit der Audiodeskription, ist das normal, diese Kombination oder Ihre Besonderheit?
Ich würde sagen, das gibt es schon häufig, fast immer. Und ja, es ist auch einfach sehr wichtig, das zu ergänzen. Also ich spreche jetzt mal erst als sehende Autorin. Also für mich ist einfach, ich texte das ganze Manuskript. Ich brauche für einen Spielfilm etwa eine Woche. Und dann gehe ich zusammen mit Barbara in die Abnahme. Dann machen wir einen Probelauf von dem Film. Während der Film läuft, lese ich ein, was ich zwischen den Dialogen des Films beschreibe beim Film. Und Barbara sagt mir dann auch ziemlich schnell, ob das so funktioniert oder auch nicht.
Frau Fickert, was ist das, was Sie meistens kritisieren? Wo denken Sie oft, dass es nicht stimmt oder nicht passt?
Ganz oft sind sehende Autorinnen und Autoren zu genau. Da wird ein Vorgang so detailliert beschrieben, sage ich, so genau brauche ich das gar nicht. Das kann man ein bisschen eindampfen, sage ich dann immer. Oder was auch oft vorkommt, dass erstmal so ein Begriff genannt wird, fällt mir gerade ein, auch ein anderer Film mit Elke, da sagt sie, auf einem Tisch ist ein Gerät montiert. Und dann beschreibt sie das erst und dann sagt, das ist aber irgendwie, das ist kein Gerät. Und dann hat sie sich das nochmal genau angeguckt und es waren dann einfach zwei Rahmen, die hintereinander montiert waren. Das ist aber kein Gerät. Ne? Man soll gleich ganz konkret beschreiben, was zu sehen ist, ohne sich dafür irgendeinen Begriff auszudenken. Das ist nicht so zielführend.
Ich erinnere mich jetzt, wenn Sie das so erzählen, an meine Anfänge im Hörfunk, weil das ist nämlich natürlich auch genau die Schwierigkeit, die wir Audiojournalisten haben. Sie hatten gerade gesagt, es ist manchmal zu ausführlich. Vermittelt sich denn auch schon viel über die Dialoge und die Stimmen, also zum Beispiel Emotionen, sodass man eigentlich gar nicht alles erklären muss?
Dialoge sind natürlich ganz wichtig. Da muss man genau hinhören, wer was wie sagt. Wichtig ist, dass die Blinden immer wissen, wer spricht. Das heißt, die Personen müssen angetextet werden, bis man mit den Stimmen vertraut ist. Wichtig sind auch, dass die Geräusche möglichst frei bleiben, dass da nicht rübergesprochen wird. Aus den Geräuschen erschließt sich auch eine Menge, aber eben längst nicht alles. Ne? Da muss man, das können dann, glaube ich, die blinden Redakteurinnen und Redakteure am besten beurteilen, was sie noch als Beschreibung zusätzlich brauchen, um das eben sich erschließen zu können.
Frau Krämer, es gibt es ja nicht für jeden Film, oder? Also wer entscheidet eigentlich, welcher Film eine Audiodeskription bekommt und welcher nicht?
Also im Kino ist es so, wenn ein Film in Deutschland eine Förderung bekommt, dann muss da auch eine Audiodeskription dazu stattfinden. Das ist einfach im Rahmen der Barrierefreiheit mittlerweile so geregelt. Und auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es das einfach sehr, sehr viel mittlerweile. Aber noch lange nicht viel genug. Also
ich habe das noch nie beobachtet. In welchen Kinos kann man das denn sehen, also beziehungsweise hören? Gibt es dann extra Kopfhörer oder muss man in ganz spezielle Vorführungen gehen?
Es gibt eine App, die ist kinounabhängig. In der App finde ich die Filmtitel aufgelistet, die gerade in den Kinos kommen. Und dann kann ich mir zu Hause die Hörfilmfassung herunterladen und gehe dann in das Kino meiner Wahl. Nehme natürlich meinen Kopfhörer mit und mein Smartphone. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und im Kinosaal spiele ich dann die Hörfilmfassung ab. Und dann bekommt die App einen bestimmten Ton von der Leinwand und synchronisiert sich dann in diesem Moment. Das heißt, perfekt. Ich habe dann die Audiodeskription über Kopfhörer in meinem Ohr und den Film wie alle anderen ja, von der Leinwand.
Ich dachte schon, man muss das selbst synchronisieren und dann die ganze Zeit weiterskippen. Nee, das ist ja natürlich nein. Toll. Und welche Filme kann man am besten beschreiben? Also eher Actionfilme oder eher welche mit so einer ganz langen und langsamen Einstellung beziehungsweise langsamen Bildwechseln?
Wenn sehr viele Dialoge sind und viele Schnitte, dann ist natürlich die Gefahr, dass man einfach das nicht unterbringt. Also sehr viele Actionfilme mit verwickelten Szenen, wo sich Autos überschlagen. Das ist teils sehr schwierig dann unterzubringen. Aber ich finde es manchmal fast mindestens genauso schwierig wie zum Beispiel bei einem Film, wo sehr wenig passiert. Oder wir hatten neulich sogar einen Stummfilm, 90 Minuten Stummfilm, da ist keinerlei Dialog und auch keine Musik. Und dann muss ich das einfach mit Sprache auch atmosphärisch füllen. Und das fand ich sehr, sehr anspruchsvoll auch tatsächlich.
Und jetzt würde mich noch interessieren, ob Sie beide überhaupt noch in Ihrer Freizeit Filme gucken können, ohne sofort an die Arbeit zu denken. Wer möchte zuerst?
Also es gelingt mir schon, Filme zu schauen, ohne gleichzeitig mitzutexten im Kopf. Das ist schon möglich. Aber tatsächlich, dadurch, dass ich so viele Filme schaue, ist dann mein Bedürfnis manchmal auch wirklich gedeckt oder ich kann auch gar nicht mehr, muss ich sagen, weil einfach ein ganzer Tag am Computer das dann schon damit abdeckt. So.
Wenn ich Filme schaue, höre, ich sage immer sehen, hören, habe ich natürlich dann immer auch die entsprechende Audiodeskription im Ohr und da höre ich dann schon genau hin, ob das gut formuliert ist. Gefällt mir Sprecher, Sprecherin? Gefällt mir überhaupt die Auswahl, männliche, weibliche Stimme? Erschließt sich das zwangsläufig, ne? Da kann ich nicht mehr anders.
Dann sage ich Dankeschön an Sie beide, die Audiodeskriptorinnen Elke Krämer und Barbara Fickert. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
Ja, vielen Dank, dass wir beide hier über unsere Arbeit erzählen durften.
Ja, gerne. Und morgen geht es hier in Fazit weiter mit unserer Reihe aus dem Maschinenraum des Kulturbetriebs. Dann stellen wir zwei Kostümbildnerinnen vor. Im Sommer wird der Klimawandel für viele ganz konkret begreifbar, mit Hitzewellen über 40 Grad und Waldbränden in Südeuropa, mit viel zu wenig Niederschlag und dramatischer Dürre in vielen Regionen der Erde. Das Performance-Festival Breathing Rivers im Berliner Radialsystem fragt nach unserer Beziehung zu Leben und Wasser, nach uraltem indigenen Wissen und stellt die Arbeiten dreier Choreografinnen vor. Sie haben kolumbianische, portugiesische und mexikanisch-chilenisch-österreichische Wurzeln. Außerdem finden bei dem Festival auch die River Talks statt, bei denen Expertinnen und Experten über Wassermangel, Dauerdürre und Klimakrise sprechen. Heute ging es dabei speziell um europäische Energiekonzerne und grünen Kolonialismus. Elena Philipp war für uns beim Festival. Guten Abend.
Hallo.
Den Begriff habe ich irgendwie noch nie gehört. Was ist denn grüner Kolonialismus?
Das scheint auch tatsächlich eine recht neue Begriffsfindung zu sein. Im Zusammenhang mit dem Festival war das bei einem dieser River Talks Thema. Und das meint eigentlich, dass europäische Konzerne, wie wir es ja im Vorspann auch gerade schon gehört haben, in ehemaligen kolonialen Ländern Bodenschätze entnehmen oder Rohstoffe aufkaufen bzw. extrahieren, damit wir hier in Europa zum Beispiel die Energiewende stemmen können. Das heißt, was bei uns hier so schön grün klingt, bedeutet eigentlich in anderen Teilen der Erde, dass dort die Natur zerstört wird.
Also die Rohstoffe, die wir dann für Windkraftanlagen zum Beispiel brauchen oder Elektrobatterien oder sowas?
Genau, genau.
Die mexikanisch-chilenisch-österreichische Choreografin Amanda Pina hat das Festival mit kuratiert. Sie hat also diese Vorträge, die River Talks, kuratiert, aber das ist ja auch ein Performance-Festival. Wie äußert sich denn das indigene Wissen über Wasser in den Performances?
Verschieden, also zum Beispiel in Vagarosas, der kolumbianischen Choreografin Lina Gomez, geht es um eine Kommunikation mit Naturentitäten, also mit dem Berg, mit den Wolken, dem Wasser, das aus diesem Berg durch die Flüsse zum Meer fließt. Und man sieht sozusagen den TänzerInnen dabei zu, wie sie sich in diese Wasserbewegungen einfühlen. Es gibt im zeitgenössischen Tanz sozusagen eine somatische Praxis, wo man tatsächlich auch mit dem Wasser im Körper arbeitet und sich vorstellt, wie es in bestimmte Regionen fließt. Und man wellenartig bewegt wird. Das sieht man da und das wird begleitet von Gesängen, die auch einen Ursprung haben in ursprünglichen Kulturen.
Das Radialsystem, also dieser Veranstaltungsort, der passt insofern ganz gut, weil er an der Spree liegt. Und das war ja auch ursprünglich mal ein Pumpwerk in Berlin. Und dort wurden im späten 19. Jahrhundert die Abwässer aus der Stadt geleitet, die damals so sehr stark gewachsen ist, die Stadt. Also der Ort hat mit Wasser zu tun. Wird der irgendwie mit einbezogen in den Performances?
Ja, sehr stark. Also zum Beispiel Amanda Pinas Eröffnungsperformance Frontera, Procession und Ritual de Agua spielte mit diesem Ort. Das startete auf der Terrasse. Also man war sozusagen mit Spreeblick am Start und ging dann an der Spree entlang zu so einer Grünfläche. Das war mal der Todesstreifen in der Mauer, also ein sehr aufgeladener Ort. Und dort hat diese Gruppe von Frauen, die mit Rasseln und Trommeln unterwegs war und so einen indigenen Tanz aufgeführt hat, sozusagen das Wasser beschworen. Das war also eines der ersten Momente in diesem Fall. Und ansonsten gibt es zum Beispiel auch einen dieser River Talks zum Thema braune Spree. Das beschäftigt sich mit dem Kohlebergbau in der Lausitz. Dort werden Sulfate in die Spree eingeleitet, die sich dann dementsprechend verfärbt. Das heißt, auch wir haben hier zerstörte Flüsse. Das ist nicht nur ein Phänomen in Südamerika.
Das klingt für mich einerseits spirituell, andererseits sehr kritisch gegenüber unserem Verbrauch der Natur, aber vielleicht auch ein klein wenig esoterisch, vielleicht auch, weil so eine indigenen Tänze oder so bei uns auch immer als esoterisch gelabelt werden. Ich weiß es nicht, oder weil wir sehr sachlich an die Sache oft rangehen oder dazu erzogen worden sind. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Hatten Sie auch dieses Gefühl, da irgendwie unangenehm berührt zu werden, weil Sie kritisiert werden oder vielleicht auch peinlich berührt zu werden, weil es so weit weg von Ihnen ist, von Ihrem Empfinden, wie Sie an die Sachen rangehen?
Es ist eigentlich gar nicht so weit weg. Also Sie haben es ja auch vorhin gesagt, der Klimawandel, die Klimakrise ist gerade sehr, sehr spürbar in Europa. Wir nehmen eigentlich wasserreich in Deutschland zunehmend damit zu tun haben, dass wir vielleicht mal Wasser rationieren müssen oder dass die Grundwasserpegel so niedrig sind. Dann wird das ja extrem fühlbar, dass wir hier offenbar mit einem Stoff, den wir als Ressource begreifen, die man einfach vernutzen kann, dass wir nicht gut gehaushaltet haben. Und das ist ein Punkt an diesem Festival, uns sozusagen zu zeigen, dass in indigenen Gemeinschaften dieses Wissen darum, dass man mit der Natur arbeiten muss, dass man Teil von ihr ist, dass man ja einfach auch darauf achten muss, was es eigentlich gibt und wie viel man verbrauchen kann, dass das noch sehr lebendig ist als Wissen. Das hat mich eigentlich eher als sehr, sehr aktuell getroffen.
Wird da auch so ein bisschen die Ignoranz der Europäer oder der westlichen Welt deutlich?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Begriff des grünen Kolonialismus zeigt das ja schon sehr deutlich, dass die Unternehmen hier sozusagen greenwashend schöne Slogans haben von einer heilen Zukunft, aber die woanders erkauft sind mit auch großem Leid von der Bevölkerung dort. Und was das Esoterische angeht, wir können ja noch mal kurz reinhören, denn das ist eigentlich eine philosophische Grundlage dieses Festivals, dieses westliche versus indigene Denken. Und das ist jetzt auch schon wieder sehr westlich gelabelt in diesem Gegenüber. Ich habe mit Matthias Mohr gesprochen, das ist der künstlerische Leiter des Radialsystems, und der hat uns dazu kurz eine Botschaft überbracht.
Im Denken der westlichen Moderne geht man ja sehr stark von der Allgemeingültigkeit von Wissen aus und auch von Trennung zwischen Geist und Körper zum Beispiel oder von Mensch und Natur. Und wir versuchen unsere Arbeit hier im Radialsystem dem entgegen eher eine Vielstimmigkeit von Wissensform und Wissensproduktion gegenzustellen, bei denen der Körper eine ganz entscheidende Rolle spielt oder besser gesagt die Körper, weil wir meinen auch die Körper der Natur, mit denen wir in Beziehung stehen, das Wasser, die Berge, die Erde, der Planet, auf dem wir leben.
Also verstehe ich ihn richtig, dass wir eigentlich nur hingucken müssen und uns dieses alte Wissen wieder aneignen müssen und dann vielleicht auch schon die Lösung hätten für die Probleme, die wir uns selbst geschaffen haben?
Ja, auch wenn das irgendwie naiv klingt, wenn man sagt, das ist so direkt, weil es natürlich bedeutet, dass wir unser komplettes Alltagsleben umstellen müssen. Aber das ist ja auch das, was eigentlich alle Menschen, die sich mit dem Klimawandel und dessen Rasanz beschäftigen, auch sagen. Wir müssen uns nicht unbedingt einschränken, aber wir müssen unseren Weg des Wirtschaftens verändern. Und das hat dieses Festival Breathing Rivers am Radialsystem für mich eigentlich sehr eindrücklich gezeigt.
Elena Philipp kommt aus dem Berliner Radialsystem und hat uns die Eindrücke geschildert. Das Festival geht noch bis Sonntag. Vielen Dank, Elena.
Danke.
Der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkatschenko ist wegen der umstrittenen Finanzierung von Kulturprojekten in Kriegszeiten zurückgetreten. Offenbar kam er seiner Entlassung zuvor, denn Präsident Selenskyj hatte in seiner gestrigen Videoansprache dem Minister vorgeworfen, keine Ausgabendisziplin an den Tag gelegt zu haben. Unser Korrespondent Peter Sawicki.
Selenskyj hat gesagt, Kultur sei auch in Zeiten des Krieges wichtig und müsse gefördert werden, aber das Ganze solle nicht aus der Staatskasse finanziert werden. Es geht in diesem Fall darum, dass der Minister sich dafür eingesetzt hat, ein großes Museum über den Holodomor fertigzustellen. Der Holodomor, das ist die große Hungersnot, die Josef Stalin hervorgerufen hat in den 1930er Jahren. In der Ukraine. Interessant ist hier, dass eigentlich dieses Geld, 12 Millionen Euro, vom Parlament zur Verfügung gestellt worden sind. Und das Geld wollte Tkatschenko eigentlich auch ausgeben. Nun aber ist er also von seinem Posten zurückgetreten.
Ein Kunstsammler ist am Bundesgerichtshof mit dem Versuch gescheitert, einen Eintrag in der Lost Art Datenbank löschen zu lassen. Mit der in Magdeburg betriebenen Datenbank kann nach Kulturgütern gesucht werden, die in der NS-Zeit meist jüdischen Eigentümern entzogen wurden. Der Sammler, der vor dem BGH klagte, ist Besitzer des Gemäldes »Kalabrische Küste« von Andreas Achenbach, das in den 1930er Jahren dem Kunsthändler Max Stern gehörte. Diesem wurde als Jude die Berufsausübung verboten. 1937 verkaufte Stern das Bild, später konnte er nach Kanada fliehen. Sein Nachlass wird von einem kanadischen Trust verwaltet, der 2016 eine Suchmeldung für das Bild »Kalabrische Küste« veröffentlichen ließ in der Lost Art Datenbank. Max Bauer.
Der heutige Eigentümer, ein Sammler aus Baden-Baden, hatte die Kalabrische Küste 1999 in London gekauft. Rückgabeansprüche sind mittlerweile verjährt. Dennoch hat der Sammler dagegen geklagt, dass das Bild in der Lost Art Datenbank gelistet wird. Vor dem Bundesgerichtshof hatte er heute keinen Erfolg. Karlsruhe sagt, sein Eigentum sei durch die Suchmeldung nicht beeinträchtigt. Der jetzige Eigentümer müsse die Eintragung sachlicher Informationen über die NS-Verfolgungsgeschichte eines Kunstwerkes hinnehmen.
Der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa geht in diesem Jahr an den Hamburger Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht. Den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay erhält die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin Jutta Person, wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mitteilte. Der 1962 geborene Glaubrecht ist unter anderem Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg. Seit fast 40 Jahren schreibt er als Wissenschaftspublizist für überregionale Zeitungen und Wissenschaftsmagazine. Jutta Person, Jahrgang 1971, schreibt Literaturkritiken für die Süddeutsche Zeitung und die Zeit.
Und jetzt blicken wir hier in Fazit nach Salzburg. Dort wird seit mehr als 100 Jahren, seit 1920, der Jedermann von Hugo von Hofmannsthal vor dem Dom aufgeführt. Und auch heute sind damit wieder die Salzburger Festspiele eröffnet worden. Regisseur Michael Sturminger hat schon Übung. Es ist nämlich schon seine dritte Jedermann-Inszenierung. Vor 2 Jahren gab es eine große Aufregung um seine Inszenierung mit Lars Eidinger und Verena Altenberger, weil ein Kritiker fand, dass Altenberger als Buhlschaft angeblich nicht weiblich genug sei. Und das hatte dann wiederum viel Entrüstung hervorgerufen. In diesem Jahr wird die Buhlschaft von der österreichischen Schauspielerin Valerie Pachner verkörpert und gleichzeitig spielt sie auch die Rolle des Todes, also zum ersten Mal eine Doppelrolle. Burgtheaterschauspieler Michael Mertens ist der Jedermann.
Was will mein Gott von mir?
Abrechnung halten mit dir, unverweilt.
Ganz und gar bin ich unbereit für solch ein Rechnunglegen. Müsste ich das tun, da käme ich in Not. Auch kenne ich dich nicht. Was bist du für ein Boot?
Ich bin der Tod. Ich scheue keinen Mann. Tret jeglichen an und verschone keinen.
Bist du derselbig? Dann hör mich an! Ich bin ein mächtig und reicher Mann! Die Sache soll aufgeschoben sein.
Ja, aber mit dem Tod kann man schlecht verhandeln. Sven Rickleffs ist für uns in Salzburg vor Ort und kommt gerade aus der Aufführung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie war denn die Atmosphäre in diesem Jahr? Hat das Wetter gehalten oder mussten alle ins Festspielhaus umziehen wegen Regen?
Nein, das Wetter hat leider nicht gehalten, was ja sehr oft für diesen Outdoor-Jedermann hier in Salzburg auf dem Domplatz ein Problem ist. Entweder es ist unerträglich heiß, dann kippen die Leute reihenweise um oder es regnet, dann muss man umziehen. Das war heute auch wieder der Fall und das ist schade, weil im Festspielhaus ist dieser Jedermann immer oder jeder Jedermann war immer steriler, weil dieses Stück wahnsinnig von der imposanten Kulisse auf dem Domplatz lebt. Aber das ist eben in Salzburg, wie man heute wieder gesehen hat, ein Glücksspiel.
Der Regisseur hatte ja angekündigt, kein Stein auf dem anderen lassen zu wollen. Das klingt ja fast beängstigend für das Salzburger Publikum. Ist es denn wirklich so gekommen?
Man kann das zumindest mal sehr vage sagen, tatsächlich von der szenischen Einrichtung. Michael Sturminger, der Regisseur, hat sich eine Art Endzeitszenerie für diesen neuen Jedermann bauen lassen. Das ist eine apokalyptische Kraterlandschaft, aus der sich nur noch der Marmorpalast des Jedermann erhebt. Drumherum kriechen Menschen in Plastikgewändern aus Erdlöchern hervor, scharen sich um diesen reichen Mann, der immer noch seine Schäfchen im Gegensatz zu ihnen im Trockenen zu haben scheint. Und das heißt, dass Michael Sturminger einen Fokus in dieser Neuinszenierung, ich würde mal fast sagen, auf die Menschheit selbst und auf das Hier und Heute gelegt hat. Das heißt, dass wir angesichts der Klimakrise tatsächlich über unsere Verhältnisse leben, vor allen Dingen über die Verhältnisse dieses Planeten. Und das stellt natürlich beim Hofmannsthalschen Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes vor allen Dingen die Frage nach der Verantwortung einer Geldelite sichtbar, wird das gleich zu Beginn, in dem der Palast Jedermanns wie auf Sylt irgendwelche Privatjets von einer Art letzten Generation wild besprüht wird.
Und fanden Sie das schlüssig, diese aktuelle Lesart des Stücks?
Ich denke schon. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es dann sehr viel weitergeht. Es gibt nochmal einen kurzen Ansatz, dass innerhalb des Publikums die letzte Generation in irgendeiner Weise aufbegehrt. Aber dann hat er ein merkwürdig, fast singspielhaft, opernhaftes, auch tanztheatrales Mysterienspiel aus dem Jedermann gemacht. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es sich wirklich an diese Klimakrisenkritik ästhetisch dann auch anschließt.
Was kann man denn über die beiden Hauptdarsteller sagen, Valerie Pachner und Michael Mertens, also diese beiden Rollen der Buhlschaft und des Jedermann, die interessieren ja ganz besonders. Gab es da irgendwelche Überraschungen?
Na, die größte Überraschung zunächst einmal ist, dass Valerie Pachner, also die Darstellerin der Buhlschaft, auch den Tod spielt. Dass der von einer Frau gespielt wird, das ist so neu nicht. Edith Kleber hat es in den letzten Jahren auf wirklich betörende und markerschütternde Weise getan. Aber dass da eine Doppelrolle gespielt wird, Buhlschaft und Tod, das heißt eigentlich, also wenn man es interpretiert, Eros und Thanatos in einer Person, das ist schon sehr neu und überraschend, wobei Valerie Pachner, die Buhlschaft ist halt die kleinste Hauptrolle der Weltliteratur, tatsächlich eher als Tod überzeugt, oder mich zumindest hat überzeugen können. Aber aus der Rollenparallelität hatte ich nicht das Gefühl, dass sie Michael Sturminger viel hat machen lassen, wirklich. Sie spielt halt zwei Rollen. Michael Mertens ist ein relativ, nicht alter, aber schon in die Jahre gekommener Jedermann, der ja eigentlich Anfang 40 sein soll. Er tritt ein heftiges Erbe an. Sie haben bereits erwähnt, Lars Eidinger hat hier wirklich in den letzten zwei Jahren eine hochambivalente, genderfluide Figur als Jedermann auf die Bühne gebracht. Mhm. Michael Mertens ist der kalte Kapitalist und dann plötzlich sehr menschelnd, menschlich. Und ich hatte nicht ganz das Gefühl, dass er mir vermitteln konnte, wie es zu dieser schnellen Fallhöhe gekommen ist.
Aber zumindest sind die Salzburger Festspiele jetzt eröffnet mit dem Jedermann von Hugo von Hofmannsthal, inszeniert von Michael Sturminger. Dankeschön, Sven Rickleffs, für diese Eindrücke und viele Grüße nach Salzburg.
Danke, gleichfalls.
70 Jahre alt ist das Epidaurus-Festival in Griechenland schon. Und wer jetzt findet, das sei alt, dem sei gesagt, das Amphitheater, in dem die großen Produktionen gezeigt werden, ist um 330 vor Christus gebaut worden. Noch heute haben dort mehr als 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Und um alle Plätze vollzukriegen, lädt man die großen Namen nach Epidaurus ein. Auch viele deutsche Regisseure waren hier schon zu Gast. Peter Stein, Thomas Ostermeier, Johann Simons und Ulrich Rasche. Traditionell werden die antiken griechischen Tragödien und Komödien gezeigt. Und in diesem Jahr inszeniert zum ersten Mal Frank Castorf. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Medea von Euripides mit einem griechischen Ensemble. Heute Abend war die Premiere und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt saß für uns im Amphitheater. Hallo nach Epidaurus.
Hallo, guten Abend.
In Griechenland werden momentan tagsüber mehr als 40 Grad gemessen. Die Wälder um Athen brennen. Was ist das für eine Atmosphäre bei diesem Wetter im Theater unter freiem Himmel?
Also es ist schon nach wie vor immer noch sehr heiß hier. Wir haben, glaube ich, immer noch 30 Grad hier hier ist eine Stunde später. Es ist jetzt schon fast 1 Uhr nachts. Und von diesen Waldbränden kriegt man hier jetzt aber nicht viel mit, weil Epidaurus ja auch nochmal 2 Stunden außerhalb von Athen liegt. Also die Stimmung hier ist wirklich ja ein großes Spektakel und ja wirklich eine große Pilgerwanderung eigentlich zu diesem Ort. Also mit 9000 Menschen, die, wie man auch merkt, so im Gespräch aus aller Herren Länder kommen. Es sind Touristen, es sind Theatergänger von überall her, aber es sind natürlich auch Griechen, die hier ja ihre Antiken feiern.
Normalerweise fügt Castorf ja noch viele andere Texte zu den Stücken hinzu. Wie ist das denn jetzt in der Wiege des antiken Theaters? Also wie nah bleibt er da beim Text oder wird da vielleicht auch ein Castorf demütig der Tradition gegenüber?
Ja, also zu Anfang denkt man jetzt auch gerade so vom Bühnensetting, was er da aufbaut, dass er eigentlich total gegen dieses Theater arbeitet. Es ist nämlich tatsächlich so, dass er doch wirklich seine Leinwand auf der Bühne hier, also unter freiem Himmel auch aufstellt, wie er das natürlich auch in der Volksbühne und an allen anderen Orten macht, wo er inszeniert und tatsächlich auch mit Live-Video arbeitet, was natürlich erstmal wie eine totale Provokation an diesem Ort wirkt, weil es natürlich draußen ist. Man will diese wahnsinnige Landschaft sehen, diese Torbögen, die Antiken, und dann stellt Castorf da erstmal seine dicke Leinwand in den Raum und man sieht erstmal gar nichts mehr. Und dann merkt man aber, dass das gar nicht so weit weg ist von der Antike oder dass er dem dann doch zuarbeitet, weil erstens mal durch diese Leinwand, diese 9000 Menschen im Zuschauerraum, natürlich auch diese Gesichter von den Schauspielerinnen und Schauspielern ganz nah rangezoomt bekommen und er bleibt dann eben doch, also für seine Verhältnisse in seiner Collagenhaftigkeit dann doch sehr nah an der Medea-Geschichte, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so erwartet. Trotzdem, klar, ganz ohne Fremdtexte geht es natürlich nicht bei ihm. Also Heiner Müller ist da integriert, das Medea-Material, die Argonauten. Und da merkt man aber, dass das eigentlich ganz gut in dieses antike Drama passt, weil es bei Heiner Müller dem einfach eben nochmal eine viel größere Existenzialität gibt. Die ist natürlich schon auch in der Antike angelegt. Aber diese Texte dann da nochmal mitzuhören, das gibt dem schon nochmal fast eine andere Tiefe, würde ich sagen. Oder es geht einfach über dieses individuelle Medea-Schicksal hinaus. Es wird plötzlich eine sehr menschliche Geschichte.
Wie deutet er denn diese Medea, diese Frauenfigur?
Also es sind 5 Medeas auf der Bühne, natürlich. Wie könnte es anders sein? Es ist natürlich nicht eine Person, die hier dann einen Charakter verkörpert. Und die sind eigentlich sehr unterschiedlich. Also da gibt es dann eher die Medea, die für den Zorn steht, für die Rache. Dann gibt es die verzweifelte Medea. Dann gibt es aber auch die, die eigentlich fast noch hoffnungsvoll in die Welt schaut. Und die umkreisen sich so ein bisschen gegenseitig. Und diesen Medeas stellt er eine ganz andere, konträre Männerwelt entgegen. Das sind so die Buddies, die immer so in ihren Machtzirkeln da agieren, auch eine gewisse Komik haben. Das ist zwischendurch wirklich auch sehr lustig. Und es ist aber eigentlich eine Geschichte über eine große Einsamkeit, würde ich sagen. Also man spürt an jeder Stelle, wie einsam eigentlich diese Medea-Figur ist. Auch wenn sie zu fünft auf der Bühne steht, da gibt es eigentlich kein Miteinander. Und im Grunde genommen erzählt er dann ja von der Einsamkeit der Menschen, aber zwischendurch, und das hat mich dann doch sehr überrascht, erzählt er dann eigentlich auch von der Sehnsucht nach Liebe. Es ist fast wirklich eine Liebesgeschichte, die hier erzählt wird, eben mit einem unglücklichen Ausgang. Aber diese Sehnsucht nach Liebe, die ist tatsächlich deutlicher zu spüren, als ich das bei Castorf je erlebt habe.
Wenn ich ihn so zuhöre, dann scheint das gut aufgegangen zu sein, einerseits ihn dorthin einzuladen, aber auch die Arbeit mit dem griechischen Ensemble.
Ja, also diese griechischen Schauspielerinnen sind wirklich fantastisch und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Menschen hier über 3 Stunden dann auch geblieben sind. Eigentlich sollte die Aufführung nur 2,5 Stunden höchstens dauern, weil man sitzt ja da wirklich mehr oder weniger auf Stein in diesem Amphitheater. Aber über 3 Stunden ging es und natürlich gibt es auch immer mal wieder ein paar Abgänge. Aber der Gros der Menschen ist doch geblieben und es gab am Ende tatsächlich auch Standing Ovations. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, weil die Griechinnen und Griechen ja schon sehr auf ihre Tradition bedacht sind. Also am vergangenen Wochenende zum Beispiel muss es hier einen riesigen Eklat gegeben haben, wo es schon hieß, das war der größte Eklat in Epidaurus mindestens seit 10 Jahren, weil es ein wahnsinniges Buh-Konzert gegeben haben muss bei einer sehr kontroversen Regisseurin, die hier viel provoziert hat und mit dem Publikum dann interagiert hat und das war anscheinend ein Riesenskandal. Das war heute Abend wirklich ganz anders. Also die Menschen haben das lachend, unterhaltsam, gut aufgenommen. Und ich muss auch sagen, also für Castorfs Verhältnisse war das ein geradezu zärtlicher und zugänglicher Abend.
Barbara Behrendt über das Theaterfestival in Epidaurus, wo Frank Castorf heute Medea inszeniert hat. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt hat Lotta Wieden die Kulturpresseschau für uns.
Man kann die eigene Identität führen wie ein scharfes Schwert, schreibt Julius Betschka im Berliner Tagesspiegel nach dem Motto »Ich als Arbeiterkind weiß« oder »Ich als Person of Color fürchte« oder »Ich als Frau sage dir« oder eben »Ich als Jude sage« und so weiter. Womit wir mittendrin wären in der Aufarbeitung des Falls Fabian Wolf, einem Autor, der jüngst offenbarte, gar nicht jüdisch zu sein, sich zuvor aber vielfach explizit als Jude zu Wort gemeldet hatte. An scharfen Schwertern aller »Ich als Jude« sei erst einmal wenig verwerflich, findet Julius Betschka. Die eigene Identität biete nun einmal besondere Erfahrungen, besonderes Wissen. Zum Problem werde das Ganze, wenn vor allem die Identität, darüber entscheiden soll, wer gehört wird und wer nicht, wer Recht hat. Bethschka? Oft wird die eigene Identität dann ins Spiel gebracht, um Debatten zu beenden, als Basta-Argument. Auch der angeblich jüdische Autor Fabian Wolf habe seine Identität häufig so eingesetzt. Doch das plötzliche Wegbrechen einer zuvor aufs Äußerste instrumentalisierten Identität lege offen, was so gefährlich im Kampf um die einzig richtige Sprechposition ist. Der Autor kann theoretisch immer Recht gehabt haben, aber alles Gesagte hat plötzlich kaum noch Wert, weil die Identität des Sprechenden als so zentral für den Gehalt des Gesagten beschrieben wurde, dass ihr Wegfall es nichtig werden lässt. Fazit von Julius Bethschka: Identität ist zwar ein Argument, aber kein gutes. Und gute Argumente überdauern eine Diskussion, gute Argumente überdauern auch Zweifel an einer Identität oder im Extremfall ihr Wegbrechen. Auch Anna Vollmer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht es um Argumente. Frauen, die berühmte Männer des Missbrauchs bezichtigen, wird oft vorgeworfen, sie suchten Geld und Ruhm. Aber auf welcher Grundlage, fragt Vollmer. Zwar käme es in den USA im Zuge von Missbrauchsanschuldigungen oft zu Vergleichszahlungen, die verhindern sollten, dass der Beschuldigte strafrechtlich belangt werde, doch in Deutschland sei das nicht so. Und dass eine Frau eine Karriere darauf aufbauen könne, einen berühmten Mann zu beschuldigen, sei sogar mehr als unwahrscheinlich. Oder haben Sie schon einmal von Janie Temple gehört? Die Schauspielerin machte 2018 öffentlich, von Regisseur Dieter Wedel beim Casting für den Film Der König von St. Pauli vergewaltigt worden zu sein. Wedel, dem andere Frauen Ähnliches vorwarfen, starb 4 Jahre später, ohne sich vor einem Gericht verantwortet haben zu müssen. Nun hat Tempel, die heute keine Schauspielerin mehr ist und die von ihrer Anzeige keineswegs profitierte, sondern vielmehr, wie Vollmer schreibt, heute hohe Schulden habe, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Gemeinsam mit der Filmemacherin Ina Knobloch. Die beiden Frauen wollen Geld sammeln für einen Film über Tempels Geschichte. Bis es soweit ist, könnten wir Ihnen die 21 Bücher für den Sommer empfehlen, die die Süddeutsche Zeitung zusammenstellt. Vielleicht aber blättern Sie in selbiger Zeitung auch ein wenig vor und freuen sich über Heribert Prantl, der auf den Meinungsseiten die alte Diskussion um die deutsche Nationalhymne wiederbelebt. Als Geschenk zu 3 kommenden Jubiläen, 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Bundesrepublik und 35 Jahre Wiedervereinigung, schlägt Prantl eine 2. Strophe zur aktuellen Nationalhymne vor. Geblieben, so Prantl, ist ja nur eine einzige, die ehemalige 3. Einigkeit und Recht und Freiheit. Prantl: An diese Strophe könne man die Eingangsstrophe der alten DDR anhängen, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, deren, Zitat, bescheidener, optimistischer, unideologischer Text 1949 von Johannes R. Becher geschrieben, habe nichts Zackiges, nichts Militärisches. Becher hat eine Friedenshymne geschrieben. Man kann sie als Antwort auf das alte Deutschland über alles lesen. Natürlich nur, wenn sie Zeit haben und zufällig gerade keine Löwin gesichtet wird.
Nein, The Lion Sleeps Tonight. Das war Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau und das war Fazit für heute. Tschüss sagt Elena Gorges.